ARD.
Thank you, Trump! Thank you, USA! We love you! We love you!
Jubelnde Menschen in Tel Aviv, darunter Angehörige der Geiseln, die jetzt alle freikommen sollen. Denn Israel und die Hamas haben sich auf erste Schritte für ein Ende des Gazakriegs geeinigt. Das ist heute Morgen unser Hauptthema. Gleich mehr dazu von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt. US-Präsident Trump wird vermutlich binnen weniger Tage in den Nahen Osten reisen. In Paris findet am Nachmittag eine Konferenz zum Wiederaufbau des Gazastreifens statt. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von russischen Verlusten nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrovsk. Und der vermutlich neue tschechische Regierungschef Babiš will die Ukraine nicht mehr finanziell unterstützen. Hallo, ich bin Inken Henkel. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 9. Oktober um 8 Uhr. Im Gazakrieg gibt es offenbar endlich einen Durchbruch. Die Menschen in Israel und im Gazastreifen jubeln und feiern schon. Meine Kollegin Liane Kossmann hat mit Korrespondent Moritz Behrendt gesprochen. Sie hat ihn zuerst gefragt, was für Vereinbarungen genau getroffen wurden.
Es ist tatsächlich die erste Phase dieses Friedensplans von Donald Trump. Das bezieht die Freilassung aller lebenden Geiseln ein, auch die Übergabe der Leichen der getöteten Geiseln, die sich vielleicht noch etwas hinziehen könnte. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen, etwa 2000. Und ja, es ist ein wichtiger Schritt für Gaza natürlich, ein Waffenstillstand und ein Rückzug der Israelis aus großen Teilen des Gazastreifens.
Insgesamt besteht der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump aus 20 Punkten. Jetzt sind es die ersten beiden davon, die umgesetzt werden. Warum ist das dennoch schon ein Erfolg?
Nun, es ist für Gaza ein Riesenerfolg, dass die Bombardierung aufhört für die Menschen dort, die seit 2 Jahren unter diesem Krieg leiden. Es ist für die Angehörigen der Geiseln und natürlich für die Geiseln selbst eine Riesenerleichterung, dass sie nach 2 Jahren endlich freikommen, die 20 Lebenden, die noch im Gazastreifen sich befinden. Und die Einigung, dass diese Parteien sich einigen könnten, zeigt ja auch, dass möglicherweise auch die anderen Punkte weiter ausverhandelt werden können mit der Chance auf eine Einigung. Aber da sind noch schwierige Punkte zu klären, etwa wie es mit der Entwaffnung der Hamas aussieht oder einer künftigen Regierung im Gazastreifen.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will heute seine Regierung einberufen, um die Vereinbarung zu billigen. Er spricht von einem nationalen und moralischen Sieg für den Staat Israel. Zu Recht aus Ihrer Sicht?
Nun, Benjamin Netanyahu ist nicht gerade freiwillig in diese Verhandlungen gegangen oder hat seine Verhandler dorthin geschickt. Er wurde sehr dahin gedrängt von US-Präsident Donald Trump. Aber Netanyahu versteht es, diesen Plan von Trump auch als im Einklang mit israelischen Kriegszielen zu sehen, nämlich der Befreiung der Geiseln, der Tatsache, dass aus Gaza keine Gefahr mehr für Israel ausgeht und dass die Hamas komplett besiegt wird. Da die Entwaffnung der Hamas noch nicht komplett geklärt ist, muss man da noch mal so ein halbes Fragezeichen hintersetzen.
Auch die Hamas, Sie haben es gesagt, hat die Einigung bestätigt und hat nach eigenen Angaben eine Liste mit palästinensischen Gefangenen in israelischer Haft übergeben, die im Rahmen dieser Einigung freigelassen werden sollen. Ist dann bekannt, wer da jetzt auf der Liste steht? Wir haben ja in diesen letzten Tagen immer auch viel darüber gesprochen und da ist ja immer wieder der Name Marwan Barghouti gefallen. Steht denn der jetzt drauf auf dieser Liste oder wie viel, was wissen Sie?
Der Name steht drauf und die Liste ist verhandelt worden und es ist geklärt worden, wer freikommt. Uns ist jetzt sozusagen das endgültige Dokument noch nicht bekannt. Unterzeichnet werden soll das Ganze heute am Vormittag in Sharm el-Sheikh. Ob Marwan Barghouti draufsteht, wissen wir nicht sicher. Es gibt Quellen, Hamas-nahe Quellen, die sagen, ja, er steht da drauf. Marwan Barghouti, zur Erinnerung, ist der wohl prominenteste palästinensische Häftling in israelischen Gefängnissen seit mehr als 20 Jahren in Haft und viele Palästinenser überhöhen ihn so ein bisschen als palästinensischen Nelson Mandela, als politischen Führer, der mehr Popularität hat als alle Hamas- oder Fatah-Anführer im gesamten Gazastreifen. Insgesamt werden es knapp 2000 Häftlinge sein, die freikommen, darunter 250, die in Israel zu lebenslanger Haft verurteilt wurden und etwa 1700, die nach dem 7. Oktober 2023 festgenommen wurden und gegen die es zum Teil auch noch keine Gerichtsverfahren gab.
Und wie wird es jetzt weitergehen? Wie sieht jetzt der weitere Zeitplan aus, auch für weitere Verhandlungen?
Der nächste Schritt ist erstmal, dass die israelische Regierung heute zusammenkommt, um diesem Plan zuzustimmen. Dann können ziemlich bald die Waffen ruhen und die Geiseln freigelassen werden. Manche reden vom Wochenende. Donald Trump hat den Montag ins Gespräch gebracht. Und der Montag ist auch ein weiteres wichtiges Datum. Da endet das jüdische Laubhüttenfest Sukkot. Und danach soll weiter verhandelt werden, ob in Sharm el-Sheikh, möglicherweise in Katar oder an anderen Orten, über die zahlreichen noch zu klärenden Punkte.
Trump hat also, wie Moritz Behrendt sagt, den Montag als Tag der Geiselfreilassung ins Gespräch gebracht. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Trump da selber in der Region ist. Denn bei einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington hat er gestern in Aussicht gestellt, dass er Ende der Woche in den Nahen Osten reisen könnte. Vielleicht am Sonntag oder am späten Samstag, so Trump. Auch einen Besuch im Gazastreifen hat er nicht ausgeschlossen. Premier Netanyahu hat den US-Präsidenten eingeladen, eine Rede vor dem israelischen Parlament zu halten. Um einen späteren Schritt, nämlich den Wiederaufbau des Gazastreifens, soll es heute in Paris gehen. Da treffen sich europäische und arabische Außenminister auf Einladung des französischen Präsidenten Macron, um darüber zu beraten. Ziel sei es, gemeinsam in Abstimmung mit den USA den Tag danach vorzubereiten, hieß es in diplomatischen Kreisen in Paris. Für Deutschland nimmt Bundesaußenminister Wadephul daran teil. In der Ukraine dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk schon mehr als ein Jahr an. Die russischen Truppen sind inzwischen nicht nur östlich, sondern auch nördlich und südlich der Stadt. Mit Gegenangriffen ist es allerdings der Ukraine kürzlich gelungen, die vorderen russischen Truppenteile zu isolieren. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland durch die Gegenoffensive hohe Verluste erlitten. Seit ihrem Beginn haben die Russen bis heute schon über 12.000 Mann an Verlusten erlitten. Und das allein im Raum Pokrowsk und Dobropilja. Das hat Selenskyj gestern in seiner abendlichen Videoansprache gesagt. Insgesamt hat Russland aber wohl an den meisten Frontabschnitten die Oberhand. Es ist kein Geheimnis, dass die Ukraine weiter dringend auf Unterstützung ihrer Verbündeten angewiesen ist. Da schert ein Land jetzt aus, das bisher eng an der Seite der Ukraine stand: Tschechien. Der wahrscheinlich künftige Regierungschef Babiš hat seine Haltung zum Ukraine-Krieg bekräftigt. In Prag hat der Milliardär und Rechtspopulist gestern gesagt, wir werden der Ukraine aus unserem Haushalt nicht einmal eine Krone für Waffen geben. Zur Begründung sagte er, man habe nicht mal Geld für die Tschechische Republik. Tschechien hat immer noch seine eigene Währung, die Krone, und nicht den Euro. Babiš verwies darauf, dass Kiew schon über das Finanzhilfeprogramm der EU Unterstützung in Milliardenhöhe erhalte. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Inken Henkel. Vielen Dank fürs Zuhören.